palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
So, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder. Anfang der Woche, diesmal mit besserem Ton, so hoffe ich zumindest. Ein Teil der Redaktion leicht Super Bowl geschädigt, Usher geschädigt, muss ich auch sagen. Gott, war die Halbzeitshow scheiße. Aber das soll ja zum Glück nicht unser Thema sein. Wir möchten sprechen über die Entlassung von Tim Walter und deswegen schalte ich live nach Hamburg und frage, ist das der richtige Zeitpunkt, Marius?
Ich würde gerne den Telefonjoker Thomas Hörner ziehen. Der hat ja den direkten Draht.
Der kommt erst nächste Woche, das schon mal als kleine Ankündigung. Ehrlicherweise, da gibt es dann einen Interschwerpunkt, gerade mit Vorausschau auf das Champions League Achtelfinale, das können wir schon mal sagen.
Wenn ihr da Fragen habt, haut per Mail und auf allen Kanälen raus. Bei Instagram werde ich wahrscheinlich dann am Wochenende, wenn wir das alles eingetütet haben, so Zeit und der Aufnahme und so weiter, wieder einen Fragensticker posten. Da habt ihr ja letztes Mal bei Francesco und Juve auch fleißig eingereicht. Das dann gerne wieder, aber auch geht per Mail und wo wir sonst so erreichbar sind.
Absolut. Im Übrigen auch nochmal danke für all euer Feedback. Gerade auch speaking of Francesco, muss ich sagen, da hatten wir natürlich auch nicht den Anspruch, dass der komplett neutral daherkommt. Vielleicht müssen wir den Disclaimer das nächste Mal noch ein bisschen deutlicher setzen. Da habe ich zumindest eine Nachricht im Postfach gehabt.
Ja, also wer schon mal Gäste bei uns gehört hat, der... Aber gut, es gibt ja auch immer welche, die kommen erst später dazu. Ne, da will ich jetzt nicht die Diskkeule schwingen. Aber ja, wir laden zwar unter anderem auch Journalisten wie eben den Kollegen Hörner ein, aber die kommen auch als Fans zu uns.
Ja, von Fans für Fans.
Genau.
Der Serie A Podcast. Ne, aber apropos, genau, es kommen neue dazu, die vielleicht auch sehr nerdig wurde unser Podcast bezeichnet. Aber trotzdem hatte der mir Schreibende den Anspruch, da jetzt noch ein bisschen tiefer reinzugehen in den nächsten Wochen. Vielleicht können wir heute ein bisschen oberflächlicher bleiben, damit alle was davon haben, unter anderem ich. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle auch nochmal an Vito und danke für das liebe Feedback. Außerdem sei Heiko lieb gegrüßt, der uns wöchentlich tatsächlich in aller Regelmäßigkeit bei Spotify Rückmeldungen gibt und ich weiß gar nicht, ob ich es schon gemacht habe. An dieser Stelle auch nochmal Dankeschön und Gali Grü an Manolo, der diesen Podcast supportet. Wenn ihr das auch möchtet, ihr findet alles dazu in den Shownotes. Lass uns mal reinballern in den 24. Spieltag, der es ja tatsächlich war. Ich habe mich gestern wieder erwischt dabei, dass immer, wenn ich auf die Tabelle gucke, dass ich dann nochmal nachschauen muss, welcher Spieltag denn jetzt war, weil alle Mannschaften noch so 22, 23, 24. Aber es war der offiziell 24. Spieltag der Serie A und der hatte natürlich vor allem auch die Partie Roma-Inter in sich. Wie gerade schon angedeutet, Inter machen wir nächste Woche ein bisschen ausführlicher. Wir können ja mal aus Roma sich das Ganze aufziehen. Früh gab es den Rückstand. Acerbi, 17. Minute. Der hatte Geburtstag an dem Tag. Jetzt muss ich, habe es mir nicht aufgeschrieben, der 13. Interspieler, der an seinem Geburtstag trifft und er war der Älteste davon.
Fantastisch. Und da hat er, glaube ich, da hat er irgendwie auch eine Handbewegung oder sowas gemacht, weswegen jetzt gegen ihn ermittelt wird.
Echt?
Ja, ja.
Das habe ich nicht gesehen. Was war da?
Details weiß ich auch nicht, kriege ich gerade auch nicht zusammen. Ich habe nur eben gerade die Headline in einem nicht so coolen Social Media gesehen.
Ah, okay. Ausgleich dann von Gianluca Mancini in der 28. Und die Roma dreht noch vor der Pause das Spiel, dank Stefan El Shaarawy in der 44. Aber direkt nach wieder an Pfiff Marcus Thuram in der 49. sowie Angelinho ins eigene Netz. Da war die Führung dann wieder für die Nerazzurri hergestellt. Das in der 56. Und in der dritten Minute der Nachspielzeit fasst sich Alessandro Bastoni ein Herz und rennt über den komplett tiefen Rasen einmal hinweg und schiebt ein zum 4:2 Endstand.
Meinst du, er hat vor 14 Jahren, als er 10 war, häufiger mal Lucio im Fernsehen geguckt bei Inter?
Das wäre gut möglich tatsächlich. Also er hat auf jeden Fall Stichwort Pferdelunge.
Ja, jo, also, absolut.
Ich glaube, Uwe Morave war auch begeistert. Er war hin und weg von diesem Sprint. Jetzt ist die Frage so ein bisschen, was machen wir denn aus Roma-Sicht mit dem Ergebnis, Marius?
Erste Niederlage unter De Rossi. Nach 3 Siegen. Wo wir zur Halbzeit noch bei 4 von 4 standen. Ich würde mich als Roma-Fan nicht grämen. Ob dieser okay. Niederlage. Die aus meiner Sicht vielleicht ein Türchen zu hoch ausgefallen ist. Denn ich finde, also die Halbzeitführung war komplett verdient, fand ich. Geiles, also Markus hat uns geschrieben, unser Edel-Roma-Fan, wo Mourinho weg ist, also unter De Rossi, haben sie auch selbst gegen Top-Mannschaften Bock, selbst Fußball zu spielen. Und wenn sie das aufziehen, damit Tempo kombinieren und so, das macht schon Bock, dazu zu gucken. Dann wiederum, und das war dann halt in der zweiten Halbzeit dann doch schon frappierend, hat es mich so ein bisschen an die Roma erinnert, bei der De Rossi selbst noch mitgespielt hat.
Ja.
Denn ich weiß nicht, ob sie da zu viel wollten oder ob sie überrumpelt wurden durch das sehr frühe 2:2 und dann Inter zugegebenermaßen in der Phase auch sehr dominant und stark, Fehler ausgenutzt, die da gekommen sind und so weiter, und in 10 Minuten die Führung gemacht, aber da erinnerte es mich dann teilweise genau eben an die Roma, wo De Rossi selbst noch gespielt hat, wo man sich das mit Fahrigkeiten in der Abwehr selbst kaputt macht, sozusagen.
Ja. Ja, das stimmt. Ich würde aber in der Conclusio trotzdem bei dem bleiben, was du am Anfang gesagt hast. Denn so dieser gewisse spielerische Ansatz, den man jetzt irgendwie mit dem Personal, das das ja auch hergibt, wählt, so in Sachen Zocker, Kicker, würde mich schon dazu wieder bringen, dass man ja auch das Saisonziel, das ja natürlich sein muss, dann auch mindestens auf dem Champions League Platz zu landen, so wie ich sie getippt habe. Das erwarte ich dann schon von den Giallorossi, dass sie durchaus da mitmischen können. Wenn jetzt hätte, wenn und aber der fünfte eh auch noch zählt. Mal gucken, wer sich da sonst noch einschaltet. Ich hatte einen kurzen Zwischenruf aus der Community, und zwar nämlich von Francesco. Der fragt, wenn wir jetzt bei Markus Sprachbild der Wohnung bzw. Inneneinrichtung bleiben, was war dann Inter am Samstag bei der Roma? Da vielleicht für alle, die das letzte Woche nicht gehört haben, und wir mussten es ja eh nochmal hochleben lassen, hast du denn nochmal parat, was Markus in Sachen Inneneinrichtung geschrieben hatte?
Oh, haben wir das in unserem Dokument nochmal? Sonst finde ich das schnell bei WhatsApp.
Bei dem WhatsApp war das, glaube ich, aus dem Dokument. Das ist ja immer jede Woche frisch. Da ist es rausgelöscht worden. In dieser Woche tatsächlich sogar von dir. Du hast da einmal durchgeputzt. Früher
hast du das gemacht. Stimmt. Ui.
Also auf die Nerazzurri gehen wir nächste Woche ja eh noch näher ein.
Jetzt habe ich es. Ich hab's.
Oh, sorry. Ja, hau raus. Alles gut.
Unter Mourinho hätte die Roma im Winter noch 2 Möbelpacker geholt, Bonucci und Zyünci namentlich. Stattdessen holt man sich 2 begabte Raumausstatter, um eine Bude voller wuchtiger Schränke, Werkbänke und zugemauerter Fenster ein bisschen hübscher und wohnlicher zu machen. Bisher hing da nur ein kleines buntes Bild als Farbklecks an der Wand, das aber regelmäßig vom Nagel gerutscht ist und dann erstmal wieder kaputt war. Die Emoji, Diamant und Argentinienflagge.
Ah, okay. Ja, das dürft ihr erstmal für euch interpretieren. In Sachen Wohnung und Inneneinrichtung. Wie wir das auf Inter münzen. Oder wir geben das nochmal an den Kollegen Hörner weiter und der muss das dann auflösen nächste Woche.
Das finde ich gut.
Man hat der Auge für Schönes, Ah, er hat am Samstag auf jeden Fall eine schöne Choreo gesehen, habe ich gesehen.
Ist doch die bei Doppelpass, Doppelpass, Alter. Doppelsechs.
Ja. Guck ich auch gerne.
Doppelsechs. Wir hören am Doppelpass. Das wäre doch mal was. Bei Doppelsechs ist er doch immer als Edelfeder bezeichnet worden. Also da muss er ein Auge für Bildsprache muss er haben.
Finde ich allerdings auch. Eine Thematik, die man bei Inter auf jeden Fall schon mal hier ankündigen kann, ist der ablösefreie Transfer von Zielinski nach Mailand.
Ist noch nicht bestätigt, aber man...
offenes Geheimnis, also, ja, ne?
Genau,
ja,
genau.
Und, das war mir neu, Taremi von Porto.
Ja. Genau, da hat auch, ich glaube, Ausilio, der Sportdirektor, war es Ende letzter Woche, nachdem Marotta schon über Zielinski gesprochen hat, hat er auch beim iranischen Mittelstürmer das sozusagen angekündigt. Dass da nur noch dessen Vertrag in Porto läuft auch aus und da muss sich nur noch final geeinigt werden.
Den würde ich mir aufs Trikot machen, muss ich sagen. So, aufgrund von Background und so. Aber wie alt ist der? Wie alt ist Taremi? Warte, ich google live.
31, 32 so.
Schon, ne? 31, perfekt genäht, Mehdi Taremi.
Aber ich meine, wenn man dann, guck mal, dann können wir ja auch mit Thomas besprechen, aber dann der Arnautovic-Nachfolger oder der Alexis-Nachfolger oder wer auch immer, wessen Nachfolger auch immer er wird.
Absolut. Für die Roma steht auf jeden Fall jetzt eine, ja, auch ziemlich volle Woche an. Donnerstag schon in Rotterdam bei Feyenoord unterwegs und sonntags dann in Frosinone. Zweimal auswärts sozusagen. Inter darf schon freitags ran. Da kommt die Salernitana, da man dann auch ein bisschen mehr Pause hat, bevor man am Dienstag eben Diego Simeone, so heißt er, und Atletico begrüßt in San Siro.
Meinst du denn, dass Lukaku sich bis dahin erholt hat? Der ist ja mal wieder ziemlich durch die Mangel genommen worden von italienischen Medien, nachdem er, ich glaube, ja, einmal bei dieser 1-1-Situation an Sommer gescheitert ist und auch sonst einen Kopfball und so eher im auf WM 2022 Niveau daneben gesetzt hat.
Ja, ich meine, das ist dann immer leicht, ne, gleich zu sagen, er liefert halt in den wichtigen Spielen nicht ab, bla bla bla, so, ne? Das ist, ja, ist ein gefundenes Fressen. Muss er die Tore halt machen als Stürmer, ne? Das soll ich dazu sagen. Ja, aber so, ich glaube, jetzt ein bisschen Feyenoord und Frosinone, da kann er sich ein bisschen den Frust von der Seele knallen.
Ja.
Ich finde Romelu Lukaku in der Gesamtbewertung immer schwierig, dann endgültiges Schwarz-Weiß-Urteil zu fällen. Ich habe das mehrere Male gestern versucht, im Live-Kommentar. Ja. Dann kam immer Christian, der die Nuancen aufgezeigt hat, während ich versucht habe, den Polemiker zu machen. Naja, vielleicht muss man bei Big Rom auch irgendwie die Tonlage dazwischen treffen. Aber das ist jetzt natürlich auch nicht die Stärke der Gazetten, gerade in die Sportteile, wenn es nicht sogar Zeitungen sind, die nur aus Sport bestehen.
Absolut. Das ist doch eine schöne Zusammenfassung.
Kommen wir deswegen zum anderen Topspiel, das tabellarisch jetzt auch dank des amtierenden Titelträgers Napoli, die den Spieltag auf Platz 9 beenden werden, das können wir schon mal vorweggreifen oder beendet haben, die in San Siro bei Milan zu Gast waren. Da würde ich sagen, den fetteren Teil zur SSC könnt ihr euch, also wenn ihr das hier hört, dann denke ich, dass auch auf jeden Fall schon vermutlich die neue Folge von Der Neapolitaner draußen ist. Hier schon mal Shoutout, ganz liebe Kollegen, sehr große Herzensangelegenheit, ihr Podcast, also sind Napoli-Fans, wie man vielleicht da raushören kann, die sich auch wöchentlich die Zeit nehmen, um die SSC zu besprechen. Und da darf ich zu Gast sein und ein bisschen Milan, Napoli zusammenfassen und so. Die Gesamtgemengelage wird für mich auch spannend, weil die haben ja dann auch immer noch mal ein bisschen mehr und andere Einblicke. Also wer die extra Portion Napoli haben möchte, der schaltet dann mal im Anschluss rüber. Oder ihr könnt, man redet ja sonst mal von Second Screen. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die es schaffen, zwei Podcasts gleichzeitig zu hören. Ich glaube, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ja, aber lass uns mal kurz da das Thema nochmal aufgreifen. Zielinski durfte starten bei Walter Mazzari. Und aus dem Champions League Kader ist er gestrichen worden. Weil es klar ist, dass er seinen Vertrag nicht verlängert und zu Inter wechselt. ADL hat irgendwie gesagt, ja, er lässt dann da lieber welche in der Champions League spielen, die auch nächstes Jahr noch in Napoli sind.
Um da mal genau, Christian also Werner, du darfst ja drei Leute nachmelden und dafür musst du auch drei rauslassen. Elmas und Co. natürlich nicht mehr mit dabei und wahrscheinlich jetzt die neuen, die sie geholt haben, halt habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht nachgeguckt, welche drei sie nachnominiert haben. Aber finde ich schon, also
ja,
das ist halt Unsinn so.
Das ist kompletter Bullshit. Also das ist auch, also wenn er fit ist, Christian Bern hat auch so gesagt, das ist halt mit einer der besten Spieler, die Napoli im Kader hat.
Ja.
Also komplett Banane, also wirklich. Naja. Also da, Aurelio De Laurentiis ist eh nochmal ein Thema für sich. Also da unter der Woche ist er von einem Journalisten, Mimmo Caratelli, mal sehen, ob er nochmal wieder sich dem Stadion nähern darf. Gibt es auch bei Insta zu sehen, bei der Neapolitaner. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Dieses Video? Nee, ja.
Also auf der Pressekonferenz sagte das?
Ja, also im Umkehrschluss gefragt worden, ob das alles, dass es hier so schlecht liegt, auch einfach daran liegt, dass De Laurentiis einen schlechten Charakter hat. So, das ist die Frage. Und
haben wir uns diese Frage im Sommer auch schon mal gestellt?
Vielleicht, ja. Und ehrlicherweise reagiert De Laurentiis relativ ruhig und besonnen darauf, was für mich eher darauf schließen lässt, dass er da selber kurz gemerkt hat, dass vielleicht der Journalist im Kern schon auch einen Punkt hat. Ja, wie auch immer, wir lassen uns mal kurz zum Spiel kommen. Es wurde 1-0 für Milan entschieden durch einen Treffer von Theo Hernandez in der 25. Minute. Entschuldigung.
Oh, Herr Wickert.
Einen Schluck Kaffee noch vielleicht. Oh. Ja, vielleicht ist mir ungefähr so jetzt die Stimme im Hals stecken geblieben wie Walter Mazzari und seiner Mannschaft das Offensivspiel, wenn er sie im 3-5-2 anlaufen lässt. Da hat er nämlich wieder hin zurückrotiert, zuletzt gegen die eher schwächeren Teams, eigentlich wieder dieses 4-3-3. Und jetzt wieder Dreierkette, respektive Fünferkette. Junge, so, jetzt geht's wieder. Ich entschuldige mich.
Findest du, dass Quara so wenig entgegenkommt, wie wir uns das vorgestellt haben?
Das ist, also so vom Grundansatz, natürlich ist es das bisschen stabilere System, gerade vielleicht gegen die guten Gegner, aber naja, wenn man halt verunsichert ist und dann noch die ganze Zeit die Formation wechselt und dann hingen halt Simeone und Kvaratskhelia da vollkommen in der Luft und dann ist Walter Mazzari von Stefano Pioli ausgecoacht worden, würde ich mal sagen. Das 1-0 fällt durch den ersten Torschuss, der aber kreiert wird durch, und das gab es schon in ein, zwei Situationen vorher auch mal, hat mich Christian danach dann auch darauf aufmerksam gemacht, der da echt ein Auge für hat, der das gut beobachten konnte, dass dieses, ja, ich meine, das ist jetzt fast Steilklatsch-Steil gewesen, ne, um das mal hier einzuführen. Die Leute haben sich ja Taktik gewünscht, dann Steilklatsch-Steil, da bin ich direkt doch im Deep Talk drin.
Habe ich noch nie gehört, woher kommt das?
Meinst du ernst?
Ja.
Nein? Ja? Also steiler Ball klatschen lassen.
Also ja, macht Sinn, aber das muss ja irgendjemand gesagt haben. Robert Klaus?
Vielleicht. Oder andere Experten. Kann ich jetzt keine Ahnung.
Ach so?
Also, nein. So, okay. Das ist schon, würde ich sagen, ein geflügelter Begriff.
Na gut, okay.
Ja. Naja, Die haben ja
entschuldige an Spielverlagerung.de.
Ja. Nee, hat ja alles seine Berechtigung. Na, aber auf jeden Fall macht in dem Moment Giroud initiiert das mit und nachdem er dann den Ball ablegt auf Leao, geht Giroud einen Weg zur Seitenlinie. Also wenn ihr das euch noch mal in Highlights anguckt, achtet mal auf Giroud, wie er in Richtung Seitenlinie läuft, dadurch zieht Rahmani mit ihm mit und die Mitte, da geht eine Autobahn auf der Theo angerast kommt und dann da auch nicht mehr aufgenommen werden kann, auch nicht von einem kleinen, wendigen Lobotka, der Abräumer, wie wir ihn alle so gerne nennen. Und ja, also da Shoutout an den alten, schönen Franzosen, der sah schlecht aus in dem Milan-Trikot, ne? Und das Beige bei Mike Maignan auch, das ist schon ein schönes Trikot, muss ich mal zwischendurch einwerfen.
Hätte vielleicht im Trikot-Ranking jetzt so im Nachhinein dann doch ganz gute Chancen gehabt, ne?
Das stimmt. Aber es kommen neue Trikot-Rankings und vielleicht müssen sie halt mal die guten Trikots am Anfang der Saison rausbringen. Dann. Genau, also die Aktion gab es schon, also den Versuch, sowas zu starten, gab es im Spiel schon ein paar Mal davor. Und dann aber auch, kleinen Moment, es klingelt an der Tür, es klingelt immer an der Tür gerade. Schlüsseldienst Rika war wieder unterwegs. Da lässt man sich nicht lumpen, aber hat deswegen auch den Faden verloren. Genau, es ging darum, dass das in dem Spiel schon vorher ein paar Mal zu sehen war und dass die so nach vorne verteidigen, Rahmani und so, hat man auch in den Spielen davor schon mal bei Napoli gesehen. Gehe ich davon aus, dass Pioli das beobachtet hat. Hat gesehen, wie man es knackt, hat es geknackt und das Spiel gewonnen. In der zweiten Halbzeit war Napoli deutlich stärker, lag auch daran, dass Politano reingekommen ist und da vorne ein bisschen mehr Betrieb war. Aber es passt dann irgendwie auch zu der Gesamtgemengelage gerade da in Süditalien, dass dann in den Köpfen der Spieler nicht so richtig der Glaube dran ist, noch das Tor zu machen. Klar, wenn dann hilft einem vielleicht mal Giancarlo Simic, aber der auch dann nur an den Innenpfosten. Und ehrlicherweise hätte da unterm Strich auch ein 1-1 stehen können. Aber es passt zur Situation, dass dann Milan das gewinnt und die fand ich schon dann auch in der Summe abgezockt. Adli fand ich gut, Bennacer fand ich gut, Giroud habe ich erwähnt, Theo war Mann des Spiels, hat hinten auch rum alle Zweikämpfe gewonnen, die man so gewinnen konnte. Und genau, haben wir sonst noch was zu dem Spiel? Also hast du noch was zu dem Spiel? Weil meine Takes sind aufgebraucht.
Ich konnte es leider nur in der Zusammenfassung sehen, da ich gestern Abend bei einem sehr, sehr guten Konzert der mir überaus geschätzten Band Napalm Death gewesen bin.
Das ist ein blumiger Titel.
Ja, Grüße an Barney, den stabilsten Sänger der Welt. Okay. Du hast es ja in deiner eigenen Zusammenfassung des Spiels auch schon so durchklingen lassen. Im Endeffekt ist wahrscheinlich ja Milan diese Saison ein bisschen gefestigter als Napoli.
So kann man das sagen.
Ja, und dann halten sie auch mal wieder die Null.
Ja, wichtig auch für Mania.
Defensive steht grundsätzlich gut und machen halt das Tor, ne?
Ja, sehr gut.
Also da habe ich jetzt heiß analysiert.
Mhm. Du hast ungefähr so das vorgelesen, was Marc in anderen Worten geschrieben hatte. Du hast das, oder?
Ja.
Ja. Ich wusste nicht, ob du es noch zitieren wolltest oder ob du es dir gerade zu eigen machen wolltest. Sorry, jetzt bin ich da einfach drüber gefahren.
Das ist ich vertraue in der Milan-Analyse Marc natürlich
komplett. Ja, er vertraut ihm sein Leben an.
Ja,
man möge sich aktuell, so wie sie jetzt aussehen, nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn sie sich diese Schwächephase nicht erlaubt hätten. Dann hätten wir vielleicht einen Dreikampf um den Scudetto. Wobei, Christian hat gestern gesagt, Milan attackiert Juve jetzt. Die spielen erst noch. wenn das so ist wir gerade diesen Podcast aufnehmen. Genau. Und ja, das hattest du doch noch geschrieben, mein lieber Thiago Motta.
Genau.
Geht nicht nach Napoli.
Nee. Sein Berater hat gesagt, dass er definitiv nicht nach Napoli gehen wird. Nicht mal, wenn De Laurentiis ihm Zirkzee und Calafiori unter den Sommer-Weihnachtsbaum, Olivenbaum legen würde. er sieht sich eher woanders. Und italienische Medien haben daraus dann danach gemacht, dass es einen Zweikampf zwischen Milan, wenn wir dann auch beim Spiel, und Juve gibt. Und natürlich PSG auch noch irgendwo seine Finger im Spiel hat.
Okay. Ja, also wenn ein Berater heutzutage das sagt, dann ist das natürlich endgültig, würde ich sagen.
Natürlich. Milan. Ich kann mir aber auch, also das... Sorry, wenn ich dir da nochmal in die Parade fahre. Ich hatte da mit meinem italienischen Kollegen auch die letzte Woche drüber gesprochen. Und sein Take war... Kannst du ja vielleicht auch zum Neapolitaner mitnehmen. Mhm. Sein Take war, dass Mazzarri mit seinem 3-5-2-System auch deshalb gekommen ist, um den Kader auf Antonio Conte vorzubereiten.
Ich dachte, er geht zu Milan.
Das haben ja, weiß nicht, Tuttosport gesagt oder so.
Ja, oder Lopetegui. Oder, genau. Oder Stefano Pioli gewinnt jetzt alle Spiele bis Saisonende.
Das ist, glaube ich, die wahrscheinlichste Variante davon.
Und sagt, fickt euch alle. Ich hab's euch gesagt. Ja. Naja, so, jetzt aber. Milan empfängt Rennes am Donnerstag und hat dann am Sonntag einen kurzen Weg nach Monza. Napoli hat unter der Woche noch frei und dann ein Heimspiel gegen Genua, bevor am 21.02. die Partie gegen Barca folgt.
Wir wollen ja nicht Sportwetten endorsen. Aber auf Tor Daniel Maldini setzen, ich weiß gar nicht, ob die Quote gut ist, aber kann man, glaube ich, machen.
apropos Quote, jetzt gehen wir rein in den Ergebnisdienst, würde ich mal sagen, damit wir ein bisschen Tempo aufnehmen und meine Stimme das auch noch bis zum Ende durchhält. Ich weiß auch nicht, was los ist heute. Und jetzt erstmal herzlichen Dank nach Salerno. Das ist der erste Verein, der es geschafft hat, den Trainer zu entlassen, bevor wir aufzeichnen. Dafür, finde ich, gebührt ihnen auch, bekommen sie auch den Folgentitel. Ja. In and out Sagi, hat Francesco vorgeschlagen.
Ja.
Eine sehr enttäuschende Heimniederlage gegen Empoli hat das alles eingeleitet. Erstmal das 0-1, ein Eigentor. Durch Zanoli, ja, genau. Und dann hat es lang gedauert, bis Salernitana wieder zurückkommt. 69. Minute, ein Kopfball von Neuzugang John Weißmann.
Weiß man schon, welcher Verteidiger da einen Fehler gemacht hat?
Sehr gut. Wir wissen auf jeden Fall, dass er von Granada kam und dort kaum eine Rolle gespielt hat.
Österreicher werden sich erinnern, der hat mal, und Gladbacher auch, der hat nämlich mal für den Wolfsberger AC die Fohlen abgeschossen.
Echt? Mhm. Ah, das sind die Facts, die wir brauchen. Ja. Also und dann der direkte Debüttor für den Israeli beim ersten Einsatz. Kambiagi wollte ich noch loben, bester Mann im Übrigen auch bei Empoli. Der da beim 1-0 schön angetrippelt hatte, wo Zanulli dann eigentlich einfach nur wegbleiben muss. Ochoa kann so nichts machen. Die Vorlage bei Weißmann kam natürlich von Kantreva, ist jetzt der älteste Mittelfeldspieler in Europas Top 5 Ligen. 1987 ist der Kollege jahrgangstechnisch unterwegs mit mindestens 5 Toren und 5 Vorlagen. Dann wechselt Empoli den Sieg ein. Niang, Fazzini kommen in der 70. Und dann auch noch Cancellieri in der 78., in der 86., Fazzini mit einem tollen Lauf, schöne enge Ballführung, der gefällt mir auch wirklich gut, der Junge. Mhm. Pellegrino sehr ungeschickt und ein Elfmeter, dann den man geben kann, Young verwandelt diesen und die seine Verpflichtung ausgelacht?
Nein, also wir haben es zumindest mit einem Schmunzeln bedacht und deswegen so kann man sich doch mal zurückmelden mit dem Siegtor im ersten Spiel.
Ja.
Ich bleib trotzdem dabei, dass Nee.
Das war nicht das
Davide Nicola ist ein Magier und Bayern Young macht jetzt noch 10 Tore.
Ja. Er bereitet dann das Siegtor auch vor. Also weil es 2-1, das wäre auch das Entscheidende. Junge, jetzt schwimmen wir aber. Jetzt schwimmen wir aber wieder defensive Salernitanas. Pellegrino, der den Elfmeter verursacht dann eigentlich mit auch das 1-3. Ballverlust, Young schickt Cancellieri. Der schickt Pirola Schlaf mit einer guten Bewegung und schiebt ein. Empoli damit nach 764 Tagen mal wieder mit 3 Toren in einem Auswärtsspiel. Zuletzt war das im Januar 22 beim 3-3 gegen Lazio der Fall. Und du hast es schon angesprochen, der Davide Nicola-Effekt. 4 Spiele, 8 Punkte, 7-2 Tore. Sieg gegen Monza, Punkt bei Juve und gegen Genoa. Und jetzt eben der Auswärtssieg gegen sein Ex, muss man ja auch sagen. Inzaghi out hatte ich hier noch als Fragezeichen hingeschrieben. Inzaghi out, Ausrufezeichen steht jetzt und wir haben sogar schon einen neuen Trainer und das ist, wie würdest du das nennen?
Ich habe es Schicksalsergebenheit genannt, oder? Mhm. Fabio Liverani, alle Parma-Fans inklusive mir, werden sich mit, weiß ich nicht, was für Gefühlen an ihn zurückerinnern. sehr, sehr guter Serie B-Trainer. Punkt. <Schön. lacht> Akku von Mario Rika ist fast leer.
Ja, aber das ziehen wir jetzt noch durch. Das geht schon.
Wenn man defensive Stabilität will, ist der Mann auf jeden Fall eigentlich nicht der Richtige, aber ich meine, er hat jetzt auch ein Jahr seit seiner Entlassung in Cagliari Zeit gehabt, da dazu zu lernen. Sehe ich aber nicht. Also, wenn, ich habe es im Transfermarktforum hat ein User das auch entsprechend kommentiert und mein Take war dann dazu, dass zumindest der unsympathische der beiden alten oder der drei alten Herren in der Verteidigung von Salernitana, also Jerome, Fasio und seit neuestem auch Kostas Manolas, ist noch von vereinslos gekommen, nachträglich, wenn die da ab und, also wenn einer zumindest von denen da ab und zu mal kalt gestellt wird im Laufduell, dann gönn ich ihm das.
Ja. Salernitana, Freitag dann bei Inter, dann zu Hause gegen Monza und danach in Udine, Empoli jetzt mit Heimspielen gegen die Fiorentina und dann in Sassuolo und gegen Cagliari. Apropos Cagliari, die verlieren zu Hause mit 1-3 gegen Lazio, da glückt also die Generalprobe für die Bayern, die nach Rom kommen. Daiola, ein Eigentor, Cagliari ist in der 26. bringt die Gäste in Führung, Ciro Immobile ist back erhöht in der 49. Sein 200. Serie A-Tor im 341. Spiel. Liegt jetzt auf Platz 8, nur noch 8 Tore hinter Roberto Baggio und 9 hinter Di Natale. Zu Altafini und Giuseppe Meazza sind es schon 16. Schafft es also in die Top 5?
Ja oder nein? Der Vertrag läuft noch bis 2026. Ich sag ja, auf jeden Fall.
Ja, das kriegt er hin, oder? Das kriegt er hin. Gianluca Gaetano, die Leihgabe von Napoli, noch mit dem Anschlusstreffer, aber Felipe Anderson seals the deal, wie man so schön sagt. Ja. Mhm. Und bin mal gespannt, was die imstande sind zu leisten gegen die Bayern. Wenn sie ein bisschen mutig da an die Sache rangehen und Upamecano und so alle auf der Höhe der Mittellinie rumschleichen, finde ich, kann man da schon Nadelstiche setzen.
An sich schon, aber natürlich hast du jetzt auch die wütenden Bayern, ne?
Ja, ich mein, aber das habe ich diese Saison auch schon ein paar Mal gedacht, ey.
Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, Thomas Müller hat Eier gefordert.
Echt? Hat er das?
Ja.
Ah, okay. Ja, bin ich mal gespannt. Ich habe noch kein Szenario für mich selber erdacht, wie Lazio da über 2 Spiele eine Chance haben könnte. Aber mei. Naja. Schauen wir mal, wie der Bayer sagt.
Genau.
Oh Gott. Cagliari spielt Sonntag um 15 Uhr in Udine. Ganz wichtiges Spiel natürlich. Dann die Woche drauf zu Hause gegen Napoli, hatte ich eben erwähnt. Lazio, da kommen jetzt, wie gesagt, die Bayern und dann auch noch Bologna sonntags ins Olympico. Sassuolo Torino, eine Partie, bei der es mir sehr wundert, dass sie unentschieden ausgegangen ist. Mhm. Ganz frühe Treffer. Pinamonti in der 5. mit der Führung. Zapata gleicht in der 9. aus. Das ist auch der Endstand. Und Ivan Juric hat mal eine Ansage gemacht, ne?
Ja, also wenn er Europa nicht erreicht, hat er auf der Pressekonferenz in der unnachahmlichen Art eines Ivan Juric-Ausrasters, ich habe ehrlich gesagt, weiß ehrlich gesagt nicht, welche Frage ihn dahin gebracht hat oder ob er sich selbst in die Rage geredet hat, aber er meinte, wenn wir es nicht nach Europa schaffen, dann bleibe ich auch nicht. Und weil es dann heißt, dass ich nicht das erreicht habe, weswegen ich gekommen bin.
Ja, war mir nicht so klar, dass sie die Zielsetzung so krass ausgesprochen haben.
Hätte ich auch nicht gedacht. Also ich glaube, bei der Verpflichtung haben wir gedacht, ja, wenn alle Sterne richtig stehen, dann kann das schon was werden. Aber naja, er hat sich irgendwie doch nicht trainermäßig so krass weiterentwickelt in der Zeit vielleicht auch.
Ja. Dann saß Olo zumindest mal ein Pünktchen zu Hause, aber auch wieder eine Führung abgegeben. Ne? Ja. Dann als nächstes geht's nach Bergamo, danach ist Empoli zu Gast und Torino empfängt freitags Lecce und die Woche danach schon donnerstags Lazio. Da wird noch ein Spiel vom 21. Spieltag nachgeholt. So habe ich mir das zumindest aufgeschrieben. Besserer Stern, Verbindung El Toro, El Gallo, hier Belotti, früher Torino, jetzt Startelfdebüt für seinen neuen Verein gleich getroffen. Die Fiorentina fertigt Frosinone ab. Belotti in der 60. Ikone in der 19. Martinez Quarta in der 43. Dann stand es schon 3-0 zur Pause. 4-0 Nico Gonzalez, 53. Mazzitelli mit dem Ehrentreffer für Frosinone in der 66. Und dann Antonin Barak, ihn gibt es noch. Er kommt immer nur von der Bank, nur wenige Minuten. Aber
mit dem ersten Serie A-Tor seit einem Jahr.
Boah, krass. So lang ist das her.
Traurig.
Ja. Naja.
Geiler Kicker. Also Parma vielleicht nächste Saison.
Hier. Transferjournalist Mario Soike said. Willst du mal hier? Okay. Jo, Frosinone, für die war es die vierthöchste Serie A-Niederlage. Okay, die haben auch noch nicht so viele Spielchen. Aber davor dreimal schon 0-5 verloren, jetzt auch nochmal 1-5. Apropos Nachholspiel hatten wir gerade auch schon. Florenz hat auch noch eins auf dem Zettel und zwar Mittwoch schon in Bologna. Und dann Sonntag Derby in Empoli. Frosinone erst zu Hause gegen die Roma und dann in Turin bei Juve.
Das Mittwoch kann man sich bestimmt mal ganz gut angucken.
Das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen und vor allem, weil die gehen ja immer so ein bisschen im Gleichschritt, ne? Bologna und Fiorentina, wie immer so, yay, yay. Dieses Wochenende war wieder yay, 4-0 zu Hause gegen Lecce, Boykema, Doppelpack Orsolini und Ødegaard, ja.
Der Däne. Der auf den letzten Transfer wieder gekommen ist. Einige kennen ihn vielleicht noch aus der Primavera bei Inter. Die haben ihn damals für teures Geld aus Dänemark geholt. Konnte sich da nicht durchsetzen, konnte sich auch folgend bei Sassuolo nicht durchsetzen. Ich glaube, bei Alkmaar war er ganz gut und jetzt ist er wieder da in der Serie A, eben seit Winter. Und einer von, sagen wir, ist jetzt schon der Dritte, ne? Der Dritte, der bei seinem Debüt getroffen hat und der Vierte kommt noch dazu.
Ja,
An diesem Spieltag.
Krass. Läuft. Bologna, also wie gesagt, Mittwoch unterwegs gegen Florenz. Zieht euch das rein. Dann sonntags auswärts bei Lazio und anschließend dann nochmal zu Hause gegen Hellas. Lecce auswärts bei Torino. Freitags das Ganze und dann zu Hause gegen Inter am 25. Spieltag. Monza Hellas ohne Tore. Und auch keine weitere Spielereignis-Erwähnung meinerseits, aber Marius hat was für euch im Gepäck zu dem Team aus Verona, ne?
Absolut. Verkaufen oder sterben ist der Titel. Den habe ich mir nicht selbst ausgedacht, den hat sich ein hellasnaher Blog ausgedacht und damit meine ich nicht Mentalita Culture, sondern ein italienischer Blog, aber der liebe Steffen hat ihn auch dort aufgegriffen natürlich und gemeinsam haben wir die Situation bei Hellas mit dem Transferfenster mit 9 und 15 Abgängen und so weiter und was alles beim Präsidenten Maurizio Setti so daneben läuft, beleuchtet in einem Text und den verlinken wir euch auch in diesen sogenannten Shownotes.
Genau das machen wir. Genau das machen wir. Und Monza spielt dann als nächstes zu Hause das Derby in Anführungszeichen gegen Milan. Und dann ist man auswärts in Salerno unterwegs. Hellas hat Juve zu Gast und dann eine weitere schwere Aufgabe in Bologna. Jo, Atalanta ist weiterhin on fire. Und Charles de Cattelare ist weiterhin on fire. 4-1.
Absolut.
Gewinnt La Dea beim Cricket and Football Club in Genua. Der eben angesprochene Belgier erzielte das 1-0 in der 22. Minute. Ausgleich Ruslan Malinowski. Vorarbeit Albin Ekdal. Habe ich gestern noch gesehen. Das wäre doch
was, wenn er war.
Was? Ja. Wie war es?
Badej.
Milan Badej. Das sind für mich die ein und dieselbe Person, Mann. Das ist für mich ein und dieselbe Person.
Albin Ekdal ist doch, der ist nach Schweden zurückgegangen. Jetzt im Winter.
Das ist richtig. Aber es ist
erstmals seit 2004 oder so.
Das ist für mich wirklich ein und dieselbe Person.
Die Mopo hat übrigens gerade geschrieben, dass Jonas bald exzellente Kontakte zu Friedhelm Funkel hat.
Nein, ich will Steffen Baumgart und dann im Relegationsspiel Köln gegen HSV.
Ja.
So, Geschichten, die wohl nur der Fußball schreibt.
Genau.
Und nur einer wie Tönkop Mainers haut die Freistöße rein, wie er sie reinhaut. Würde ich mal sagen. Und dann, was war da mit der Nachspielzeit los eigentlich?
Es gab in der, ich glaube, 75. Minute ein Tor, also dann nicht gegebenes Tor von Scalvini. Ja,
Scalvini, ne?
Genau. Wo Martinez irgendwie zweimal super krass auf der Linie pariert und er ihn dann irgendwie halt reinstochert. Und da musste das Schiedsrichtergespann 6 Minuten lang auf den Bildschirm gucken, um zu entscheiden, ob das denn nun Abseits war oder nicht, und hat sich dann letztlich für Pajalic ja im Abseits entschieden. Und deswegen gab es 13 Minuten Nachspielzeit. Also 6 Minuten haben sie auf den Bildschirm geguckt und mit der ganzen drumherum waren es wahrscheinlich 10 Minuten. Und dann gab es halt ja entsprechend obendrauf, und Atalanta hat eiskalt gekontert. Erst Zappacosta in der 100. Minute, nachdem eigentlich Miranchuk das Ding schon machen muss, bekommt er den Abstauber. Und El Bilal Touré, der Rekordeinkauf aus dem Sommer, Kommentator sagte, vorher ist ihm nicht so viel gelungen, aber das ist dann ja im Endeffekt auch egal. Auch er trifft bei seinem Debüt.
Ja, voll geil, auf den freue ich mich richtig.
Ja, also der ist ja super lange verletzt gewesen jetzt. Mhm. Und jetzt ist er da und trifft direkt. Das ist auch eine gute Geschichte, wo nur der Fußball schreibt.
So ist es. Nice. Und dann hatte ich mir jetzt übrigens noch den Fakt, will ich noch verbraten, hatte ich mir vor dem Spiel aufgeschrieben, dass Muriel, seit er in die Serie A gekommen ist, und zwar im Jahre 2019 war das, hatte der einen Minutentorschnitt von 105, also alle 105 Minuten getroffen. Besser in diesem Zeitraum nur ein gewisser CR7.
Der Muriel war der Traumjoker, ne?
Ja, vor 2 Jahren. Genau, da hat er mal immer geballert. Und der geht, ne?
Ja. Vielleicht, wenn ihr die Folge hört, ist er schon vorgestellt worden als legitimer KK-Nachfolger 4 Jahre später im Orlando City SC. Die Serie A-Ikonen-Zeit in Orlando geht weiter. Nach KK hat ja auch Pato noch da gespielt.
Ah, stimmt.
Und jetzt eben Muriel.
Okay.
Naja. Kann man sich bei dem, was er an Spielzeit noch bei Atalanta bekommen hat, legitim, würde ich sagen.
Ja.
Ein bisschen Achterbahn fahren und.
Was ist sonst noch zu erwähnen? Ah ja, guck mal, 700. und 701. Tor für Atalanta in der Gasperini-Ära. Das ist doch auch mal was, das man nochmal erwähnen darf.
Absolut, in 8 Jahren dann oder 7,5 Jahren jetzt. Ich glaube, 2016 ist er gekommen. Würde mich wundern, also ich weiß es jetzt nicht, aber würde mich wundern, wenn andere italienische Vereine in der Zeit auch so viele Tore geschossen haben, ehrlich gesagt.
Ja, ihr könnt es ja nochmal Fakt checken. Genoa, ich mach mal, ich gehe nochmal kurz in die DMs. Wir haben auf jeden Fall Post bekommen. Und zwar von Marco. Der war nämlich da vor Ort. Da kriegt er auf jeden Fall ein paar Fotos. Schreibt, Luigi Ferraris, endlich abgehakt und es hat nicht enttäuscht, würde mich sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, beste Stimmung, die ich in Italien bisher erlebt habe. Ich sage ja auch, das ist mein Lieblingsstadion. Und, das wollte ich auch nicht unterschlagen, Michi war bei Milan Napoli, hatte in der Nacht noch geschrieben um 2:30, ich hoffe, meine Stimme reicht für eine Sprachnachricht morgen. Die kam bislang noch nicht, aber weißt du was, Michi, wenn du noch eine schickst, reichen wir die nächste Woche nach. Dann haben wir in der Interfolge auch ein bisschen Milan-Content. Wieso nicht? Kannst es dir ja noch überlegen, wenn du das hörst. Genua, also ist mal ein kleiner Dämpfer, aber mit dem Abstieg haben sie nichts zu tun, das wissen wir auch seit Wochen. Die nächsten Wochen sind dann auch relativ knackig. Napoli auswärts, Udinese zu Hause und dann Inter auswärts.
Es haben ja auch schon wieder, von unten hat außer Empoli schon wieder niemand gewonnen, ne?
Ja. Ein sogenanntes Schneckenrennen. Aber apropos, speaking of anstehende Spiele, das ist tatsächlich, wenn man jetzt mal Februar bis Anfang April bei Bergamo anguckt, das ist wirklich insane. Das nächste Spiel zu Hause gegen Sassuolo, klammern wir mal aus. Und dann gibt's Milan auswärts, Inter auswärts, Bologna zu Hause, Juve auswärts, die Fiorentina zu Hause, Napoli auswärts und dann nochmal auswärts die Fiorentina in der Coppa.
Und danach ist Atalanta Tabellenführer. Nee, 18 Punkte Rückstand, das wird schwierig.
Ja, wenn sie da ungeschlagen rausgehen aus den Wochen, dann ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut vor.
Ja.
Wie gesagt, nach Aufzeichnung dieser Folge noch Juve gegen Udine. Juve könnte dann da wieder auf 4 Zähler ranspringen an Inter, die aber ja dann auch immer noch ein Spiel weniger haben. Milan mit 52 Zählern, jetzt aktuell da 8 dahinter. Atalanta auf Rang 4 mit 42. Und genau wie Bologna dahinter mit 39 auch immer noch mit einer Nachholspartie auf Rang 6 steht die Roma. Dahinter Florenz, Lazio. Ach, weil ganz ehrlich, die Tabelle kann man sich gerade schenken, wenn alle nicht gleich ja, viele Spiele
lass
haben.
Lass das wieder machen, wenn die Nachholspiele durch sind.
Sie sollen jetzt mal ihre Nachholspiele durchmachen.
Danke, Riad.
Salernitana ist letzter, das wollte ich nochmal gesagt haben.
Das bleibt auch dabei.
Und ich wollte nochmal gesagt haben, dass ich mich recht herzlich bei euch fürs Zuhören bedanke. Das Feedback, das ihr schickt, in welcher Form auch immer, ist, wird sehr appreciated. Und ihr dürft euch, wie gesagt, freuen auf die kommende Folge dann mit viel Inter, Thomas Hörner und einem Ausblick auf den Start ins Champions League Achtelfinale. Und dann gucken wir mal und spinnen ein wenig herum und überlegen uns, was Diego so bei seiner Rückkehr ins Giuseppe Meazza veranstaltet mit Atletico. So. Du gehst jetzt einen Kaffee mit Tim trinken, oder?
Genau.
Oder ist absolut, schon abgereist?
Ja, also, ja schon nach München. Also vielleicht, er ist ja Bade, ne? Glaube ich, ist er beim KSC groß geworden. Vielleicht mit dem lieben Jörn Kreuzer. Grüße, wenn du das hörst. als ehemaliger St. Pauli-Mitarbeiter trinken wir mit Tim Kaffee einen Walter.
Ich war jetzt gerade bei Oliver Kreuzer.
Auch das. Ja, große HSV-Vergangenheit.
Definitiv. Gut, bevor wir das jetzt hier unnötig in die Länge ziehen, Marius, komm gut durch die Woche. Ihr natürlich auch. Wie gesagt, lasst gerne mal auch bei uns ein Follow da und bei der Neapolitana, wo ich dann auch zu Gast bin, da könnt ihr euch dann mehr zur SSC zu Gemüte führen, so ihr den mögt. Das soll es von hier gewesen sein. Wir hören uns Anfang nächster Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Ich schließe diese Folge mit der Tabelle der Serie B. Platz 1, Parma Calcio, 51 Punkte. Platz 2, Cremonese, 45 Punkte. Danke, habt eine schöne Woche. Ciao.